Diese Spezialfolge von Technik aufs Ohr wird präsentiert von Dassault Systems. Technik aufs Ohr Spezial. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Heute unser Thema: Transformation vom rein mechanischen Engineering zum System Engineering. Und dazu sprechen Sarah und ich mit Mike Felten. Er ist Global Account Senior Director VW Group bei Dassault Systems. Der Maschinenbau hat selbst die Transformation vom rein mechanischen Engineering zum System Engineering durchlaufen und spricht mit uns über die Einflüsse auf Organisation, Prozesse und Tools. Hallo Herr Felten, herzlich willkommen.
Hallo.
Schönen guten Tag Ihnen beiden. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, wir freuen uns auch. Ja, bevor wir jetzt in das Thema also richtig einsteigen, wie sind Sie denn zu Dassault gekommen und was machen Sie in der Position genau?
Ich bin Vertriebsleiter für einen unserer größten Kunden, Sie haben es erwähnt, und darf mich weltweit um alle Belange bei der Nutzung von unseren Lösungen bei diesem Kunden kümmern. Gekommen bin ich zu Dassault Systems bereits als Maschinenbaustudent. Damals in der Konstruktionslehre am CAD, CATIA hieß das Produkt, das ist ein Dassault-Produkt, am CATIA schon bereits die ersten 3D-CAD-Erfahrungen sammeln dürfen und habe da relativ schnell gemerkt, dass man, wenn man mal größere Umfänge konstruiert, auch sehr schnell in die missliche Lage gerät, ein Datenverwaltungswerkzeug benutzen zu müssen, und habe in dem Bereich dann tatsächlich auch meine Diplomarbeit geschrieben. Und bin nach zwei anderen Stationen seit 2013 bei Dassault Systems.
Systems Engineering, das ist ja heute unser Thema, gilt als Erfolgsfaktor für die Entwicklung von Produkten, Produktsystemen und Dienstleistungen der Zukunft. Erzählen Sie uns ein bisschen was über Systems Engineering. Warum ist das so wichtig und warum ist das ein Erfolgsfaktor?
Systems Engineering greift eigentlich genau auf derselben Ebene an, die ich eben erwähnt habe, nämlich die Beherrschung von Komplexität. Und die Beherrschung von Komplexität war früher eher eine Schwierigkeit der reinen Anzahl an Dateien, die man zu managen hatte. Heute, wenn wir von Komplexität sprechen, sprechen wir von Software-Release-Ständen, Software-Versionen, von mechanischen Versionen, von verschiedenen Elektrokabels, von einem weltweiten Produktportfolio. Und ja, man muss diese Komplexität beherrschen. Und Systems Engineering ist genau der Ansatz, den wir brauchen, um mechatronische Systeme oder wir sprechen dann sogar von cyberphysikalischen Systemen zu verwalten und zu managen. Das heißt, auf Deutsch vielleicht nochmal, man betrachtet, wenn man heute Produkte entwickelt, schon sehr früh das komplette Umfeld des Produkts und nimmt sehr früh auch die Anforderungen bereits aus dem Umfeld des Produkts ab. Gib mal ein Beispiel, zum Beispiel ein Auto fährt in einer Stadt und wenn ich autonome Fahrzeuge bauen will, entwickeln will, dann muss ich wissen, in welchem Umgebungsparameter fährt das in der Stadt mit vielleicht Kommunikation zu Ampeln oder Kommunikation zu den Passagieren, die ein Handy haben, ein Smartphone haben oder auch zu anderen Fahrzeugen. Und diese Komplexität, die betrachtet man vorweg und modelliert diese auch in einem Gesamtansatz.
Jetzt haben wir ja im Intro gesagt, dass Sie selbst die Transformation vom rein mechanischen Engineering zum Systems Engineering durchlaufen haben. Können Sie uns ein bisschen darüber was erzählen? Was ist da genau passiert? Was haben Sie da durchlaufen oder sind Sie da durchlaufen?
2013 war das Jahr des Umbruchs bei Dassault Systems. Die haben nämlich auch gemerkt, dass die von ihren 12 Marken, die wir als Firma haben, die Synergien der Brücken über die Marken nicht mehr wirklich beherrschen und haben sich deshalb eine Technologie einfallen lassen. Und diese Technologie ist im Prinzip der Hebel, der uns alle bei Dassault Systems miteinander verbunden hat. Nämlich ein gemeinsames Wörterbuch, wo man jetzt auf einmal von dem reinen CAD rein in die Simulation, rein in die Produktion viel stärker interdisziplinär Brücken baut, Leute versteht und auch Kunden anders betreuen kann, gesamtheitlicher betreuen kann durch diese Lösung. Das heißt, auch ich als Maschinenbauingenieur habe da sehr viel lernen dürfen von anderen Bereichen, von anderen Disziplinen, von Physikern, von Informatikern, mit denen ich früher wenig zu tun hatte. Und genau das ist eigentlich heute auch in der Industrie der Punkt, dass die Firmen dazu übergehen, die Organisationen einfach anders zu schneiden. Nicht mehr so starr wie früher, der Mechaniker, der Elektriker, der Softwerker nebendran, sondern kommen viel mehr Disziplinen mittlerweile zusammen und bilden eine Einheit, um dieses Gesamtsystem in einem System zu erfinden, zu entwickeln, zu produzieren.
Jetzt haben Sie so schön gesagt, es kann nicht so starr ablaufen wie früher. Die Transformation geht dann ja auch mit einem Wandel des Arbeitsmarktes einher. Welche Skills müssen da Ingenieure und Ingenieurinnen heute haben und wie verhält es sich mit Engineers, die noch von der alten Schule sind?
Also erstmal ist uns wichtig, dass wir keinen zurücklassen. Wenn jemand Know-how hat, dann ist dieses Know-how auch heute noch unentbehrlich. Mhm. Was man betrachten muss, wenn ich jetzt neue intelligente Systeme habe, zum Beispiel die bionische Strukturen sich ausdenken, um das Thema, um dann Geometrien, also Produkte 3D zu drucken, ne, dann sind die ja heute anders von der Gestaltung als früher, wie man die gefräst, geschweißt oder gefeilt hat, gestanzt hat. Dann sind es andere Strukturen, aber letzten Endes kommt es ja darauf an, dass ich jemanden davor habe, den Ingenieur davor habe, der entscheiden kann, was ist denn die beste Struktur, das beste Produkt für meinen Endkunden. Das nimmt mir auch heute eine Maschine nicht ab. Die Geometrien und die Produkte sehen zwar alles sexy aus, aber ich muss trotzdem entscheiden. Und das ist eben das, wo ich sage, Know-how ist auch heute noch unentbehrlich. Die Ingenieure wandeln sich so ein bisschen vom selber Tun hin zum Entscheiden. Was soll hinten rausfallen? Und das ist ein Skill, wo man früher vielleicht weniger Wert drauf gelegt hat, dass man halt auch wirklich die Entscheidungsmatrizen dann vorlegt und sagt, okay, aus den und den Kriterien, die ich vorher abgestimmt habe, mit Marketing, mit Kunden, mit der Produktion, entscheide ich mich jetzt für dieses Design, für das Material, für die Anmutung und werde das so in den Markt bringen.
Gut, das ist natürlich die Automobilindustrie ja offensichtlich auch für Sie speziell ein Betätigungsfeld und da ist das Thema Produktion natürlich ganz wichtig und in der Produktion ist es ja genau die Kunst, Engineering und Fertigungsprozesse zu optimieren und systemtechnisch zu unterstützen. Wie setzen das Ingenieure und Ingenieurinnen in der Praxis um? Können Sie da einen Einblick geben in die Kundenherausforderungen oder auch in die Herausforderungen, die Sie selber dabei haben?
Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir wieder referenzieren auf den Anfang unseres Gesprächs, nämlich der Übergang von Disziplin zu Disziplin. Mhm. Und auch hier Engineering zur Produktion ist immer noch bei vielen sehr dateilastig, sage ich es mal. Das heißt, man schiebt, die eine Disziplin ist fertig, man schiebt den Arbeitsstand über den Zaun in die Produktion und sagt, viel Spaß damit, das müsste so funktionieren.
Müsste.
Heute ist es allerdings so, dass das viel enger verzahnt miteinander entwickelt und produziert wird. Die Produktion muss viel früher eingebunden werden, um einfach die Geschwindigkeit, die ich am Markt brauche, hinzubekommen. Das heißt, auch die heutigen Firmen gehen dazu über, neue Technologien zu nutzen, ähnlich wie Google Docs, falls ich die Schleichwerbung machen darf, wo man gemeinsam...
Gerade so.
wo man gemeinsam auf solche Technologien oder auf Produkte schaut und aus allen Sichten quasi auf die Produktentwicklung schaut, um dann frühestmöglich Änderungen von meinem Gegenüber mitzubekommen und so dann auch für mich entscheiden zu können, wie gehe ich mit dieser Änderung um und wie arbeite ich hier das beste Ergebnis im Team.
Ja, welchen Einfluss hatte denn der Wandel hin zu System Engineering auf das Holt und die Kunden im Speziellen?
Systems Engineering ist für uns der Hebel viele neue Themen angehen zu können, genau wie für unsere Kunden. Ich denke, mit dem Schritt, den wir als Dassault System 2013 gemacht haben, sind wir vielen Kunden ein Stück weit voraus. Wir sind eine Hightech-Firma, wir haben uns unsere eigene Vision quasi erstellt und gehen mit dieser Vision zum Kunden, lassen das spiegeln. Das resoniert auch ganz gut. Und bei vielen Kunden oder mit vielen Kunden machen wir auch Co-Innovation. Das heißt, die ganzen Ideen, die wir haben, die kommen nicht nur aus unserem Hirn, sondern entstehen auch tatsächlich in der Interaktion mit Kunden, mit Innovatoren, mit Inkubatoren, wo man dann so ein Thema wie Systems Engineering zum Beispiel auch in gewissen Aspekten gemeinsam aus der Taufe heben kann.
Kommen wir nochmal zurück auf Ihr, ich sag mal, Spezialgebiet, nicht vielleicht der falsche Ausdruck, aber Sie sind ja eben halt nur für den großen Autohersteller, den wir am Anfang genannt haben, unterwegs. Und da heißt es ja immer, kluge Software ermöglicht heute die Vernetzung unserer Autos. Im Vorgespräch haben Sie mal so schön griffig gesagt, es geht weg vom Blechbiegen. Holen Sie uns da und unsere Hörerinnen und Hörer mal ab, was meinen Sie genau damit?
Dass eben die USPs, würde man so schön sagen, also der Kaufanreiz für ein Fahrzeug ein Stück weit weniger interessant ist, wenn es darum geht zu vergleichen, habe ich jetzt das geringste Spaltmaß, ja oder nein, oder habe ich das beste Infotainment-System? Gerade die junge Generation legt dann da sehr, sehr viel Wert drauf, natürlich das Smartphone ans Auto anzubinden. Die Connectivity ist da teilweise viel wichtiger als ein Spaltmaß, ne, von der Motorhaube zur Karosserie. Was dann wiederum auch für Kunden, für Industrieanwender einen Wandel intern fordert. Nämlich diese Skills und Fähigkeiten, die man haben muss, ein Infotainment-System zu bauen, die wachsen ja nicht auf den Bäumen, sondern die muss man sich hart erarbeiten. Da kommen diese ganzen Firmen aus USA, aus China, aus Japan mit Hightech-Ansätzen und hatten uns da ein Stück weit, denke ich mal, einen Wissensvorsprung voraus, den wir in Deutschland, denke ich mal, wieder ganz gut kompensieren werden. Mit neuen Fähigkeiten, die wir erlernen und Fahrzeuge deutlich anders zu gestalten als früher, bis hin zum autonomen Fahren, was dann nochmal eine neue, man spricht ja da von User Experience, bringen wird. Nämlich, ja, wenn ich den Innensitz drehen kann und das Fahrzeug autonom fährt, dann wird es nochmal wichtiger, dem Passagier ein Gefühl zu geben, eine Experience zu geben, die ihn einfach mitreißt und begeistert, sich für dieses oder jenes Fahrzeug zu entscheiden. Und da rückt halt so ein Thema wie Spaltmaß und Blechbiegen ein Stück weit in den Hintergrund.
Warum glauben Sie denn an die Zukunft des autonomen Fahrens?
Ich denke, hier gibt es ganz viele Gründe. Zum einen ist die Technologieentwicklung so schnell, dass man sie gar nicht mehr wegdenken kann. Mhm. Und zum anderen wird es auch sehr viele Probleme lösen. Sei es von der Gefahr durch den Menschen im Straßenverkehr, die ausgemerzt werden wird. Sicherlich am Anfang noch ein schwieriges Thema, aber letzten Endes, wenn die Fahrzeuge alle miteinander vernetzt sind, mit den Städten vernetzt sind, wird es zu weniger Unfällen führen. Zum Zweiten haben wir natürlich in der Transportbranche, heute zum Beispiel im Lkw-Bereich, jetzt schon zu wenig Fahrer, die Last Mile beliefern. Und auch das wird ein Thema sein, wo autonomes Fahren wenig wegzudenken ist. Was sicherlich spannend sein wird, ist, ob das Fahren nur auf der Straße, also im zweidimensionalen Raum sein wird oder vielleicht dann doch sogar 3D, also auch mit Lufttaxis und so weiter, da uns nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringen.
Und an was für einen Zeithorizont denken Sie da? Also, oder nochmal mal anders gefragt, da gibt es die eine Seite, die sagt, also autonomes Fahren in Gänze wird es nie geben, automatisiertes Fahren schon. Aber was glauben Sie, wie lange wird es noch dauern, bis wir wirklich irgendwann mal alle nur noch mit autonomen Fahrzeugen, egal ob Boden- oder luftgesteuert, unterwegs sein werden? Gibt es da so einen zeitlichen Horizont?
Ja, aktuell gehen viele Planungen von ab 2030 aufwärts aus. Die ersten, sie sprachen vom hochautonomen Fahren oder hochautomatisierten Fahren. Gibt es ja viele Prognosen bereits ab 2025, 2026. Aber wie Sie es schon sagen, das ist immer in einem sehr begrenzten Anwendungsgebiet. Zum Beispiel eine Autobahnfahrt von München nach Hamburg ist sicherlich einfacher als in dem einen oder anderen Eifeldorf von Stadt zu Stadt zu fahren.
Ja, Sie haben ja bei sich auch die Plattform 3D Experience. Was setzen Sie denn damit konkret um?
Wie wir es schon besprochen haben, ist die 3D Experience für uns technologische Basis und man könnte sogar sagen, das gemeinsame Wörterbuch. Mhm. Das gemeinsame Wörterbuch ist eben ein Sprachraum, den Physiker, Chemiker, Maschinenbauer, Fahrzeugtechniker, Informatiker miteinander haben, was sie teilweise früher nicht hatten. Und so schaffen wir es durch die 3D Experience Technologie, die Bereiche zu verknüpfen und auch die Leute wirklich zueinander zu bringen. Weil was nutzt es, wenn ich einfach eine andere Sprache spreche als mein Nachbar? Und ich brauche dieses gemeinsame Wörterbuch und da war die 3D Experience genau der richtige Schritt, der uns sehr viel ermöglicht hat, Cross-Disziplin miteinander zu arbeiten und dadurch auch viele weitere Bereiche zu erschließen, wo wir vorher wahrscheinlich mit einer Disziplin alleine schlecht hätten punkten können.
Nutzen Sie diese Plattform auch so für Simulationen beispielsweise? Ich könnte mir vorstellen, gerade so ein großer Kunde wie VW, der möchte natürlich schon mal vorher wissen, wie sowas funktionieren kann und ob es überhaupt funktionieren kann. Spielt das für Sie eine Rolle, Simulationen?
Absolut. Wir sind auf der Simulationsseite auf der atomaren Simulation. Das heißt, wir modellieren Moleküle für zum Beispiel neue Pharmastoffe, neue Rezepturen, neue Arzneien. Das heißt, von der Molekülebene, wenn ich es mal spiegele aufs Auto, das wäre zum Beispiel ein neues Elektrolyt für Batterien. Mhm. Aber bis hin zu einem Crashversuch von einem Fahrzeug, bis hin zu, wie fährt eigentlich ein autonomes Fahrzeug in einer smarten Stadt? Also wir haben da wirklich in der Simulation Multiscale, wir sprechen da von Multiscale, einen sehr breiten Ansatz, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Ja, der Wettbewerbsdruck für Unternehmen ist ja schon enorm hoch, vor allem was jetzt so die Chancen aus, also Verwertung angeht, neue Technologien auch für innovative Produkte zu erkennen und umzusetzen. Wie gehen Sie bei Dassault damit um?
Wie ich es eingangs schon gesagt habe, ist für uns die Co-Innovation ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Das heißt, auch zum Thema Wettbewerbsdruck, viele enge Kunden, die haben ja dieselben Herausforderungen. Mhm. Und mit denen erfinden wir sehr, sehr oft auch gemeinsam neue Themen. Mhm. Wir unterstützen Kunden dabei, ihre Kunden wiederum zu befriedigen. Und das ist genau der Weg, wie früher, aber auch heute immer noch Innovation in den Markt kommt und somit auch der Wettbewerbsdruck ein Stück weit auf breitere Schultern gelegt wird. Und die Technologie entwickelt sich hier. Wir müssen weiterhin Hardware-Entwicklungen Schritt halten. Wir müssen neue Softwaresprachen, neue Schnittstellen, neue Standards. All das ist ein Thema, was wir in unserer Bebauung quasi berücksichtigen müssen. Und dem stellen wir uns. Aber ich denke, das Thema Co-Innovation ist schon sehr, sehr entscheidend, wenn es darum geht, den Wettbewerbsdruck für uns, allerdings auch für unsere Kunden zu beherrschen.
Also ich habe jetzt gelernt, Co-Innovation und Interdisziplinarität so früh wie möglich, nichts mehr über den Zaun werfen und sagen, wird schon irgendwie gehen, ist so eine ihrer Devisen oder Prämissen bei Dassault. Also interessantes Thema, interessanter Absolut. Bereich. Und ich glaube, die Entwicklung, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Felten, die ist so extrem schnell. Da muss man aufpassen, dass man nicht ins Hintertreffen gerät, oder?
Eben, da sprechen Sie es an, ganz genau.
Ja.
Aber ja, wir investieren als Dassault Systems massiv in R&D. Das ist unsere Kernkompetenz, möglichst schnell vorne dabei zu sein und wie ich es gesagt hatte, mit der Technologie auf der Hardware-Seite, auf der Software-Seite, auf der Standard-Seite Schritt zu halten.
Ja, prima, okay. Ja, dann herzlichen Dank für Ihre Dankeschön. Zeit. Da kann man sicherlich noch lange drüber diskutieren und reden. Aber auf Wohl jeden war. Fall war es schön, da mal einen Einblick von Ihnen zu bekommen. Herzlichen Dank, Herr Felten.
Sehr gern. Ja, wer jetzt noch mehr dazu erfahren möchte, kann auf jeden Fall in die Shownotes reingucken. Da packen wir noch passende Links rein, auch zu Dasso. Und ansonsten wie immer gerne weiterempfehlen, teilen, liken. Und wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast@vdi.de.
Diese Spezialfolge von Technik aufs Ohr wurde präsentiert von Dassault Systems.